entering sector 259. Keep your eyes open, Cat. This is where BB and JoJo bought it.
Cassie, maybe that was her name.
You know what, Cat? I told you I had no fracking idea, so give it a rest, all right?
Whoa, hold up, Starbucks. You see that?
Oh, yeah. It's gotta be Scar.
Something's definitely wrong. That can't be Scar.
Can't down like a bitch.
How's it feel, you bastard? One of us is gonna have to break away first, and it isn't gonna be me.
Starbuck, I'm inbound your Starbuck.
7 high, 10.
Starbuck, wake up!
He's a machine, he's not gonna break!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Hi, Britt-Marie. Wie geht's dir heute? Wie geht's dir mit dieser Folge?
Gut. Ich war gespannt auf die Folge, weil ich ganz kurz in unsere Notizen reingelinst hatte und gelesen hatte, dass es da unterschiedliche Meinungen im Fandom zu gibt. Aber gut.
Ja, sehr unterschiedliche Meinungen und ich glaube auch nicht, dass meine so mehrheitskompatibel ist. Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen, weil wie gesagt, ist echt lange her, dass ich mich mit der Online-Resonanz auf diese Folge oder überhaupt auf diesen Stretch von Episoden in der zweiten Staffelhälfte der zweiten Staffel auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, ich glaube, meine Meinung dazu ist weicht etwas ab von dem Konsens hier allgemein.
Ah, okay. Uh-huh.
Weil ich erinnere mich daran, und das hat sich bisher bestätigt durch die Folge, über die wir jetzt gleich sprechen, Scar, der beste Jäger der Zylonen zu Deutsch, gilt aber noch viel mehr für die Folge, über die wir letzte Woche gesprochen haben, hier Black Market, Schwarzmarkt. Für mich ist das hier so, das sind so 4 Folgen lang so wirklich die schlimmste saure Gurkenzeit der Serie oder die zweitschlimmste saure Gurkenzeit der Serie für mich.
Okay, also bei Schwarzmarkt stimme ich dir zu, die fand ich auch super langweilig. Hier war es tatsächlich so, ich finde es aber schön, dass ich mit meinem Fazit am Anfang anfange, aber egal. Hier war es tatsächlich so. Also, wenn ich das jetzt sage, glaube ich, kriege ich ganz doll einen auf den Deckel. Aber ich fand die Kampfszenen einfach super langweilig. Mhm. Was ein Problem war, weil die natürlich auch hier immer wieder dazwischen geschnitten waren und recht lang waren teilweise auch.
Ja.
Deswegen, ich war so ein bisschen so, also inhaltlich für Starbuck fand ich das eine super Folge.
Ja.
Ich finde, das hat uns ganz, ganz viel Tiefe für den Charakter gegeben. Und das waren auch die Szenen, die mir Spaß gemacht haben. Und die Kampfszenen zwischendrin war so ein bisschen Schulterzuck, okay, dann gucke ich halt noch einen Kampf an. Ich meine, mir ist schon klar, dass das auch einen Kontext gegeben hat und so weiter. Aber es war so ein bisschen zweigeteilt dann für mich. Also die Hälfte der Folge, die ganzen Kampfszenen und so, war so ein bisschen so gähn. Und die zweite Hälfte, die sich um den Charakter drehte und die Dynamik auch innerhalb der Piloten und so, die fand ich dann wieder spannend. Deswegen kann ich nicht sagen, sie war schlecht, aber sie war auch nicht hundertprozentig durchgehend super.
Ist okay, ich höre dich. Ich habe, glaube ich, für die Folge in so einem anderen Zusammenhang, okay, ich muss jetzt, das ist, glaube ich, jetzt sehr weit ausgeholt und vielleicht auch geht das ein bisschen zu weit, aber ich habe schon zweimal in meiner persönlichen Podcast-Historie über Top Gun gesprochen. Einmal im Bahnhofskino und dann nochmal, als wir über die Filmografie von Tony Scott sprachen, den Spielfilm. Und beide Male hielt sich meine Begeisterung für Top Gun, also den Originalfilm, den Klassiker aus den 80er mit Val Kilmer, mit Tom Cruise, sehr in Grenzen, also in sehr überschaubaren Grenzen. Und da kam auch schon so hier und da böse Kommentare von wegen, ist doch geil, ist doch Kult, irgendwie Teil meiner Kindheit, wer liebt Top Gun nicht? Und ich glaube, das war auch so rund um die Zeit, als das späte Sequel rauskam. Und das haben eben auch alle abgefeiert. Das fand ich auch ein bisschen besser als das Original, muss ich sagen. Und jetzt gucke ich hier auf diese Folge und denke mir und frage mich ganz ehrlich, wie viel meine Aversion gegen Top Gun oder überhaupt gegen diese Art von Kriegsfilm-Szenario, Dogfight, Typen-Dudes oder in diesem Fall zwei Frauen, die sich da irgendwie rivalisierende, wer von wegen, wer schießt mehr ab. Ich meine, ich glaube, das tört mich grundsätzlich einfach ab. Ja, und ich glaube, okay, deswegen konnte ich hier mit nicht viel anfangen, ja.
Aber dann ist es ja ähnlich gelagert, also ich sag mal, ein bisschen ähnlich gelagert wie bei mir auch, weil das sind ja eben auch diese Fight-Szenen und so. Fandest du denn aber auch die Dynamik zwischen diesen Figuren dann quasi off? Ach, fandest du auch langweilig? Okay.
Langweilig ist nicht das richtige Wort. Ich glaube eher nervig.
Ah, okay.
Ich bin aber, verdammt. Also komm, nee, halbes entgegenkommen oder so ein Drittel entgegenkommen zu dir und zu den Rest der Menschen, die uns zuhören und sagen, aber Scar ist doch eine super Episode. Ich finde die bei weitem nicht so schlecht natürlich wie Schwarzmarkt. Also im Vergleich dazu ist sie hier reines Gold. Aber es ist wenig daran, was mir gefällt. Und grundsätzlich finde ich eben, auch das ist einfach eine persönliche Vorliebe, die Standalone-Folgen von Battlestar Galactica fast nie so stark mit einigen Ausnahmen. Wie The Hand of God fand ich zum Beispiel toll. Aber so gut wie die Mythologie-Folgen, wo ich habe wirklich das Gefühl habe, da wird auf eine fortlaufende Erzählung eingezahlt und das bringt auch den großen erzählerischen Kosmos irgendwie weiter. Und das hier ist wirklich so ein Standalone-Ding wieder, zu weiten Teilen, wo die man sagen kann, würde man das hier rausschneiden aus der Serie, man hätte nicht viel verpasst. Oder könnte der Serie noch weiter folgen einfach. Hm. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
oder,
verstehe ich total.
Und davon gehört eben hier die zweite Staffelhälfte von Season 2 einige. Und da kommen, glaube ich, noch zwei. Und deswegen sage ich einfach, für mich ist das hier so ein bisschen meine persönliche saure Gurkenzeit mit der zweiten Staffel, was da jetzt noch kommt.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt, na gut, ich meine, jetzt haben wir ja ein bisschen unterschiedliche Meinungen für diese Folge. Deswegen wird es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber jetzt bin ich ein bisschen gewappnet für die kommenden Folgen. Weil wenn du sagst, das ist so eine saure Gurkenzeit-Strecke, dann denke ich, mir so, was kommt da jetzt noch auf mich zu?
Es ist nicht, die sind nicht schlecht, möchte ich mal sagen, also weil ich mich noch daran erinnere, aber es ist eben nicht, wir müssen das Leben von Laura Rosalind retten oder wir müssen irgendwie den Konflikt mit der Pegasus aus dem Weg räumen oder irgendwie das zylonische Resurrection Ship besiegen und ab diese 3, 5, 7 Episoden Stretches, wo man merkt, okay. Das führt irgendwo hin, sondern das sind alles eben so Sachen, wo man denkt, ah ja, schön auch mal darüber mehr erfahren zu haben. Wohin geht's als nächstes? So.
Verstehe. Naja gut, dann lass uns trotzdem mal reintauchen in die Folge.
Richtig. Der beste Jäger der Zylonen klingt für mich ehrlich gesagt wie ein Episodentitel der Originalserie. Klingt so ein bisschen antiquiert, so ein bisschen altbacken, aber irgendwie ganz süß. So. Ja. Der beste Jäger der Zylonen. Scar im Original versendet am 3. Februar 2006 auf Sci-Fi. Drehbuch wiederum von dem mittlerweile Serienveteranen David Weddle und Bradley Thompson, die ja auch in ein Jahr danach viel mit Ron Moore noch gemacht haben. Regie wiederum Michael Nankin, der schon für Flight of the Phoenix verantwortlich war und eben von mir heiß geliebt als Autor der beiden Gate-Filme, The Gate-Filme unter anderem. Ich habe jetzt aber auch gesehen beim Blick in sein IMDb-Profil, dass er relativ viel gemacht hat für Dark Winds, eine Serie, die ich bisher nicht geguckt habe, aber die sehr, sehr gelobt wird, hörte ich doch in den letzten Jahren.
Die ich persönlich ganz gerne mag.
Okay, cool. Da scheint er auch noch relativ aktiv zu sein. Also ich freue mich einfach, dass er Arbeit hat. So.
Ja. Ich möchte zum Titel kurz anmerken, also der beste Jäger der Zylonen ist ja sehr eindeutig. Ich finde, bei Scar hast du ein bisschen mehr Interpretationsspielraum. Natürlich bezieht sich das auf den zylonischen Jäger oder auf das zylonische Schiff. Aber ich habe mich zwischendurch tatsächlich gefragt, also natürlich kann man Scar auch auf Starbuck beziehen, aber ich hatte mich also von wegen ihre Narben und so weiter, die sie davongetragen hat, von den traumatischen Ereignissen, die ja hier auch quasi nochmal hochkochen, aber tatsächlich habe ich mich zwischendurch auch gefragt, ob sie nicht auch Scar ist. Also wer ist Scar in dieser Folge quasi?
Ja, die Kriegswunden, die inneren und äußeren Wunden, ja.
Ja, aber auf jeden Fall finde ich deswegen den Originaltitel besser und tatsächlich wäre es hier gar nicht so schwer gewesen, einfach die Folge Narben zu nennen oder Wunden oder was auch, also weißt du, irgend sowas, das hätte auch den Interpretationsspielraum im Deutschen offen gelassen. Aber ich meine, das ist eine Diskussion, die führen wir jedes Mal. Ich kann mit der beste Jäger der Zylonen leben.
Ich weiß gar nicht, wie das gekommen wäre. Ich überlege mir gerade, das einfach im Deutschen Narbe zu nennen.
Oder Narben, also oder Kriegswunden oder also irgend sowas.
Vielleicht. Das Problem ist eben so, das deutsche Wort, die 1:1 Übersetzung taugt nicht so gut als Nickname für so einen zylonischen Raider. Wohingegen Scar relativ cool klingt, weil so martialisch, ne, so richtig so, so hat das hat Schmackes. Und Narbe klingt einfach.
Ich muss da immer an die Mafia denken, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, Assoziationsspielraum von anderen Filmen, so, das ist Scar. Wie nennt man die denn? Die Handlanger, die Leute erschießen.
Achso, die Henchmen.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Ich habe es wieder mal verpasst, die letzte Gabel zu schreiben. Es wäre erst zum zweiten Mal passiert und wird hoffentlich nicht nochmal passieren. Deswegen greife ich zurück auf battlestarwiki.org und danke da der oder dem unbekannten Autorin bzw. Autor dafür, dass sie oder er sich da mehr Mühe gegeben hat diese Woche als ich. Und lese einfach mal, was da so steht. Und da können wir uns so Stück für Stück durch die Handlung hangeln. Soweit. Auf einem metallreichen Asteroiden, schreibt hier die Person, baut das Förderschiff Mahahual, ist das so wichtig? Egal, Erz ab, das zum Aufbau einer neuen Viperflotte dienen soll. Oh gut, ich finde gut, dass wir mal sowas vorlesen, weil dann kann ich gleich was dazulernen, weil das ehrlich gesagt war mir nicht bekannt.
Ja, vor allen Dingen, ich habe mich auch, das war meine erste Frage, als das eingeblendet wurde, Minen, Schiff und bla, und ich so, da wird aber, also ich meine, ich beschwere mich ja immer darüber, dass, also es tut mir leid, jetzt unterbreche ich gleich am Anfang.
Kein
aber
Problem.
Ich beschwere mich ja immer darüber, dass ich das nicht mag, wenn das Publikum für dumm gehalten wird. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wenn Zuschauern zugetraut wird, dass sie Dinge aus Kontextclues oder sowas sich selber eine Erklärung rausziehen.
Ja.
Und ich meine natürlich, wenn da einfach eingeblendet wird, Minenschiff oder so, oder Mine oder so, dann ist einem schon klar, okay, offensichtlich brauchen die bestimmte Materialien, die jetzt abgebaut werden. Mhm. Und das ist halt klar, und die werden, und damit das auch verhindert werden kann, werden sie angegriffen und so. Also das kannst du dir natürlich alles problemlos herleiten. Trotzdem hätte mich interessiert, was brauchen sie und warum sind sie da? Also da hätte ja eigentlich auch nur ein Nebensatz gereicht, dass irgendeiner fallen lässt, dass gerade in diesen ganzen Dialogen von Starbuck mit ihren Piloten oder so, oder auch zwischen Starbuck und
Cat.
Ja, und genau, oder also egal mit wem, aber da hätte man in einem Halbsatz doch einfach irgendwie so fallen lassen können, jetzt sind wir ja schon seit irgendwie, weiß nicht, 2 Tagen und damit wir eben diese blöden, hier Material ein, das gebraucht wird, abbauen und was ist so irgendwie, hätte man das auch lösen können, aber es ist okay.
Ich finde es auch nicht ganz befriedigend, deswegen, ja.
Aber jetzt, schön, dass Sie es jetzt gesagt haben in der Zusammenfassung.
Ich hätte da auch ein bisschen mehr Erleuchtung erhofft von dem Ron Moore Podcast Kommentar, den der in dieser Woche oder damals vor 20 Jahren veröffentlicht hat, sogar mit in Beisein der Autoren David Weddle und Bradley Thompson. Aber die haben über alle anderen möglichen Sachen gesprochen, nur nicht darüber. Und er hat gemeint, das wäre so eine Pflichtaufgabe gewesen, das Skript, so von wegen, wir müssen irgendwie nachvollziehbar machen, warum die um diesen Asteroiden oder dieses Asteroidenfeld da rumkreisen und da anscheinend schon Tage oder Wochen lang sind. Aber man wollte es eben nicht erklären, weil ich glaube, Ron Moore wischt es wirklich so weg, von wegen, ja, das sei ja uninteressant gewesen. Also,
ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ja, wir interessieren uns dafür, aber ich meine, für die Story ist es tatsächlich völlig unwichtig.
Ja.
Es ist halt einfach nur dann, die Story ist eingebettet in dieses Szenario, Punkt.
Ja.
So, theoretisch müssen wir tatsächlich nicht mehr wissen, aber da wir ja Fans sind, wollen wir mehr wissen.
Ja, und ich glaube, wichtig ist nur, damit das einigermaßen Sinn ergibt, ist, dass diese Mining Operation schon vor dem Fall der 12 Kolonien, also schon vor hier der Zerstörung der Heimatwelten der Menschen hier existiert hat. Und das jetzt nichts ist, was die Galactica und die Pegasus und der Rest der Flotte dort aufgesetzt haben. Also die gab es wohl schon und da war wohl eben schon eine wie auch immer geartete Förderanlage für irgendwas, Treibstoff vermutlich oder Erz. Ja. Und jetzt sind sie eben da gerade angekommen auf ihrem Weg zur Erde und machen da Halt oder ne? Ja. Machen auch keinen Halt, die Flotte ist irgendwo in der Nähe, auch das ist so ein bisschen, ich habe mich eben auch gefragt bei diesen ganzen Dogfights, und das ist eigentlich nur ein Dogfight, den wir da sehen, wo sind die ganzen Schiffe, sind die irgendwo im Hintergrund, ich gehe mal davon aus, dass einfach die Viper, das Bataillon, wie auch immer, das den Meteoritenschwarm da bewacht, dass die einfach eben weiter entfernt sind vom Rest der Flotte, ja. Warum sollte
ja,
sonst nicht irgendwie der zylonische Raider
so
die Flotte
Vorhut
angreifen?
Oder so. Ja. Genau.
Ach, so viele Fragen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit der Inhaltsangabe von der Battlestar-Wiki. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es doch ein bisschen kleinteilig ist und ich glaube, dann verheddern wir uns nur, aber die wirklich wichtigen Handlungselemente, und es gibt deswegen vielleicht für mich ein bisschen einfacher, diesmal keine mehreren Handlungsstränge, sondern eigentlich nur einen, und den verlese ich jetzt. Auf einem metallreichen Asteroiden, wie gesagt, baut das Förderschiff so und so Erz ab, das zum Aufbau einer neuen Viperflotte dienen soll. Ach so, stimmt, das wird ja auch erwähnt. Ich glaube, sie können jetzt bald schon eine neue Viper bauen, hier mit den geförderten Materialien. Ich nehme alles zurück, so von wegen Treibstoff. Es ist doch Erz. Scheiße.
Tatsächlich, aber irgendwie habe ich das auch überhört, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hatte auch mitbekommen, dass sie gesagt haben, sie können neue Schiffe bauen, aber haben sie echt von der Viper gesprochen? Weil ja. Ich hatte dann nämlich gedacht, sie bauen eins von diesen neuen Schiffen. Aber okay.
Das ganz vieles
wahrscheinlich habe ich nicht gut genug zugehört. Wäre nicht das erste Mal.
Also das ist so unkomplex, die Handlung ist so überfordert, fühlte ich mich hier teilweise von einigen Story-Details, auch als ich dann Ron Moore und David Weddle und Bradley Thompson reden hörte, dachte, ja, wirklich? Und da, sie meinten auch zum Beispiel über die Szenen hier mit Hilo und Kara, also Starbuck, über die wir auch gleich noch sprechen, meinten so, ja, da merkt man ja auch diese Dynamik, sie ist eben eine Viper-Pilotin und er ist eben quasi nur hier, er ist eben Pilot dieser Transportschiffe und die haben natürlich einen vollkommen anderen Blick auf das Kriegsgeschehen und ich dachte, ja, okay, wenn ihr es sagt.
Ich liebe das, das wäre auch meine Reaktion gewesen. Ich so, echt? Okay, wenn ihr das sagt.
Seitdem das Auferstehungsschiff und dessen zylonische Begleitflotte vernichtet wurde, sind die Zylonen bei ihren Angriffen vorsichtiger geworden. Sie schicken nur einige Jäger, um die Bergbauaktion zu stören. Die Galaktika beschützt die Bergbaumission, während die Pegasus mit der Flotte in sicherer Entfernung verharrt. Aha, das wissen wir jetzt auch. Ein zylonischer Raider mit dem Spitznamen Scar hat schon viele Piloten auf dem Gewissen, also Galaktika-Piloten. Und dann gibt es da eben Cat und Starbuck diesen Konflikt. Cat ist inzwischen eine erfahrene und talentierte Pilotin, steht hier, sägt an Starbucks Stuhl als beste Viper-Pilotin und eben symbolisiert hier durch Karas Bierkrug, mit wo drauf steht irgendwie Top Gun, also Chefpilotin, beste Pilotin, wie auch immer. Und gehen dann eben, die beiden schließen eben eine Wette, nachdem der Bierkrug derjenigen gehören soll, die Scar erledigt. Kara ist deprimiert, weil sie weder Admiral Adama noch Präsident Rosalind zu einer Rettungsaktion für Sam Anders bewegen kann. Kara bittet Caprica Sharon um Rat wegen Scar. Sharon sagte eben, dass Scar nicht wiedergeboren werden kann, weil das Resurrection Ship zerstört wurde und deswegen alles tut, um zu überleben. Der Hass von Kara auf Scar, weil der zylonische Raider die ihrigen tötet, glaubt Sharon beruhe auf Gegenseitigkeit und so weiter und so fort. Im weiteren Verlauf der Handlungen zeigt sich Kara verantwortlich für den Tod bei einem Einsatz eines jungen Rekruten. Da gibt es dann noch mehr Konflikte mit Cat und die Folge kulminiert quasi in einem Dogfight mit Beteiligung von Cat und Kara, an deren Ende Scar aus dem Weg geräumt wird durch Cat und Kara muss ein bisschen hier unterwürfig klein beigeben und den Top Gun-Piloten-Krug weitergeben an Cat. Soweit, okay. Ich hätte vielleicht das nächste Mal schaue ich wieder in die Inhaltsangabe.
Ja, soweit, okay. Ja, Punkt. Also es war ein, zwei Details jetzt drin, wo ich auch dachte, ach, okay, gut.
Das war nicht, das war, ich habe auch irgendwann aufgehört, die Inhaltsangabe vorzulesen, weil sie ist wirklich einem Roman gleichzieht. Das ist hier, mit jedes Detail zum Beispiel hier dieses Dogfights geschildert, so von wegen, da verbirgt sich Cat in einem Krater, wartet auf den richtigen Moment zum Einsatz und dann fliegt irgendwie Kara um die Ecke und dies und das und jenes. Ich dachte mir, ja, okay, ich glaube, wie dich interessiert mich das doch herzlich wenig. Sorry.
Wir können ja mal damit anfangen. Wir können ja mal damit anfangen, dass ich überrascht war, Cat zu sehen, weil wir ja, also das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, war sie auf Droge und konnte das Schiff nicht landen. Ich hätte ja gedacht, sie wird einfach mal erstmal für eine Zeit lang quasi aus dem System gezogen. Also sie darf erstmal eine Zeit lang kein Schiff mehr fliegen, weil. Und kriegt erstmal einen Drogenentzug. So hätte ich jetzt gedacht. Aber offensichtlich sind die, und da haben wir auch schon drüber geredet, so knapp mit Piloten, dass sie sich einfach nicht leisten können, selbst die Leute, die eigentlich nicht mehr fliegen sollten, für längere Zeit irgendwie auf die Strafbank zu setzen. Das heißt, sie hat vielleicht eine kleine Auszeit gehabt, aber ist jetzt wieder voll dabei. Und offensichtlich, vermutlich, nimmt sie weiterhin auch diese Drogen. Und also das war so meine erste Überraschung. Dann fand ich es grundsätzlich eigentlich ganz gut, dass wir hier tatsächlich auch zurückgegangen sind zu Storylines, die vorher stattgefunden haben. In dem Fall jetzt eben Starbuck, die halt einfach immer noch an den Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen
Sam
habe.
Anders.
Danke, Sam, genau, die immer
ohne
noch an
zu viel
Sam
zu spoilern,
denkt.
Den Namen wirst du dir merken müssen, irgendwann.
Ach, verdammt. Ach, okay, dann, okay, ich vermute, er ist dann also nicht tot und kommt dann auch irgendwann
oder,
noch vorbei.
Nein, das habe ich nicht gesagt, aber vielleicht ist er einfach ganz entscheidend für die Entwicklung von Karas Psyche.
Das könnte sein. Also ich war tatsächlich davon überrascht, dass sie da noch irgendwie so dran hängt, an diesem Sam. Ich habe gedacht, so aus dem Augen, aus dem Sinn, wobei ich ja damals, als wir die Folge besprochen haben, ja auch gesagt hatte, dass mir das alles zu schnell, zu lavi-davi und zu tief war. Also das ist ja, die Story hat ja für mich nicht funktioniert. Aber tatsächlich wird uns ja gesagt, dass sie ja da so Hals über Kopf verliebt gewesen ist und ihm ja auch gesagt hat, sie kommt wieder, wobei in dem Moment, glaube ich, beide nicht dran glaubten, dass sie wiederkommen. Und das ist ja auch das, was wir jetzt im Grunde hier sehen, dass eben keiner der Vorgesetzten, die verantwortlich sind, auch nur annähernd daran denkt, dass sie da zurückfliegen darf. Ja, und sie sagt ja auch im Gespräch dann später, dass sie davon ausgeht, dass er tot ist. Ja, also, aber ich fand, das fand ich grundsätzlich gut, weil wir ja sonst gewohnt sind, dass irgendwas super Traumatisches passiert und in der nächsten Folge ist dann alles wieder zurück auf Anfang. Also da gibt es dann keine Konsequenzen aus diesen Dingen, die passiert sind.
Ja,
deswegen
ja,
finde
ja.
ich das grundsätzlich ja super und grundsätzlich finde ich auch das an dieser Episode gut, dass wir einfach eigentlich eine Episode hier haben, wo wir sehen, dass eben diese ganzen wirklichen traumatisierenden Ereignisse, die passiert sind bisher, einfach Konsequenzen haben für die Leute und in dem Fall konkret halt für Starbuck, die sowieso ein sehr kompliziertes Verhältnis zu allem Möglichen
hat. Du meinst Konsequenzen im Sinne von Wunden?
Ja.
Zwinker-Zwonker.
Genau. genau.
Super subtil, ja.
Also natürlich für ihre Psyche, aber vor allen Dingen halt auch für ihr Verhalten. Also ich meine, wie, in welchem Zustand sehen wir sie denn? Sie ist deprimiert, sie als Coping-Mechanismus benutzt sie Alkohol und Sex und sehr riskantes Fliegen. Also alles, was irgendwie so die Grenzen pusht. Und aber vor allen Dingen Alkohol. Also ich dachte dann auch so, ich meine, das ist ja die erste Szene, die wir sehen, wo sie da irgendwie zusammensitzen und anstoßen und irgendwie dann diese Wette abschließen. Und im Grunde ist sie dann so betrunken, dass sie ja auch nicht mehr richtig laufen kann und irgendwie dann stolpert und irgendwie über den Tisch fällt und so. Also eigentlich ist sie in dem Moment wie, oh Gott, ich bin heute, ich habe alle Namen vergessen, wie unser... Erster Lieutenant,
so,
erster Offizier.
Saul Tai, der Colonel.
Wie Tai, genau. Also wo ich auch dachte, so hätte ich gedacht, dass sie seine Stelle irgendwann mal einnimmt in dieser Episode. Nein.
Das wird aber auch lustigerweise kommentiert. Ich fand, das war doch so eine der besten Dialogzeilen, als jemand sagt so von wegen, es reicht ein besoffener Offizier an Bord oder so. Eine besoffene, genau. Eine ständig besoffene Führungskraft oder so.
Ja.
Gut, jetzt habe ich hier keine Handlung diese Woche aufgeschrieben, deswegen müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen einfach der Notizen entlang hangeln, die aber chronologisch korrekt hier sind. In dem Google-Doc, was wir gerade geöffnet haben. Naja, da, ich glaube, das hilft schon mal weiter. Aber ich möchte das aufgreifen, was du gerade gesagt hast und vielleicht auch erst mal so ein bisschen Meta über die Folge quatschen, bevor wir uns jetzt so an Plot-Details entlang bewegen, weil ich glaube, du gibst einen ganz guten Anlass, nämlich diese Sauferei und eben der Verweis auch nochmal darauf, dass eben Cat diese Abhängigkeit, diese Drogenabhängigkeit von Aufputschmitteln geraten ist für mich. Und ich glaube, das ist so neben dem Ganzen, mich interessiert dieses militärische konkurrierende Gehabe, das gockelige Gehabe einfach nicht so oder in dem Fall hennige Gehabe nicht. Das ist das eine, was mich stört. Das andere ist, glaube ich, einfach es fühlt sich sehr nach dieser A Very Special Episode Modus. Von wegen so, wir greifen mal so ein Thema auf wie Sucht und Selbstzerstörung und Kriegswunden, Traumata und so auf. Und wir behandeln das in der plakativst offensichtlich möglichsten Form. Und das mag jetzt daran liegen, dass ich natürlich auch mich ein bisschen, dass ich jetzt die Folge auch zum dritten Mal schon gesehen habe und mich ein bisschen eingelesen habe dazu. Aber ich dachte, habe es sich auch eine Nummer kleiner, muss sie das ansprechen, so von wegen, ja, du säufst die ganze Zeit, das ist doch eine andere Form des Drogenkonsums. Haha, nicht nur ich bin hier ein Junkie. Bloß weil du säufst und ich Drogen nehme, wir sind hier beide Junkies. Und guck mal, ich fand das alles sehr, sehr on the nose, auch dass die alle die gleichen Namen tragen. Ich fand zum Beispiel dieses Element, was sie hier reinflechten, Story sei die so von wegen, wie hieß doch mal die Freundin von so und so, auch ein weiterer Typ, der da Pilot, der in der Schlacht gefallen ist, Cathy, sonst irgendwas und dachte, stimmt, alle Namen, die sagen hier, Cathy, Karen, Katie, die klingen ja fast so wie Cat und Kara. Also das ist so, auch das war so, haben es sich irgendwie eine Nummer kleiner oder weniger offensichtlich. Es war für mich einfach wie so ein Afterschool-Special von wegen, wir erklären euch mal, was Drogen, Alkohol und so Kriegstraumata mit euch machen, liebe Kinder.
Ich glaube aber tatsächlich, dass bei dir da schwerwiegt, dass du schon das dritte Mal sehen musst. Beim ersten Mal fällt es nicht ganz so auf. Also klar, auch ich saß da und dachte, okay Leute, geht's noch deutlicher.
Ja.
Aber es sind einige Dinge, die man da, glaube ich, leichter akzeptiert und sagt, komm, ist okay.
Okay.
Übrigens, ich sitze dann ja immer, wie gesagt, ich habe das ja öfter, dass ich Dinge überhöre oder vergesse und Namen bin ich ja eh, wie wir wissen, mittlerweile super schlecht. Und als sie dann diesen Dialog hatten mit, wie hieß die Freundin von Typ, der gestorben ist. Und ich so, ach, der ist tot. Das war dann so das Erste. Und dann das Zweite so, wer? Welche Freundin? Müssen wir die kennen? Haben wir die schon mal getroffen? Immer die gleichen Fragen, die sich bei mir dann abspielen im Kopf. Und dann irgendwie dachte ich so, okay, wahrscheinlich dann eher nicht, weil wenn sie sie auch nicht kennen und so. Also ich bin dann immer so ein bisschen verloren kurz, weil ich immer nicht weiß, also wie die da so einzuordnen sind. Aber
Wir müssen uns das ja auch nicht merken, macht ja auch die Folge klar und wir finden ja auch, glaube ich, niemals raus, ob sie denn jetzt Cassie oder Karen oder Kathy hieß. Also,
ist auch eigentlich unwichtig, glaub,
die,
ja.
Genau, die Botschaft ist, sie sind alle austauschbar, Namen spielen keine Rolle, im Krieg sind alle gleich und bereitet ja auch eigentlich nur den Boden dafür, dass eben am Ende Kara, also Starbuck, ihren großen Auftritt hat und all der Namen gedecken kann von Piloten, die wir eben teilweise auch kennen. Da waren zumindest zwei, drei dabei, von denen wir eben sagen können, ah, okay, ja, Racetrack, klar, der war ja auch mal am Leben.
Chuckles.
Oh Gott. Chuckles.
Naja, aber was ich tatsächlich auch ein bisschen störend empfand, war dieses mehrfache Zurückspringen, also in der Zeit. Wir kennen das ja, dass wir irgendwas sehen und dann kommt eben diese Einblendung 96 Stunden später oder zwei Tage vorher oder so. Das haben wir ja auch öfter, auch hier in Battlestar Galactica. Das funktioniert für mich, wenn es einmal in der Folge ist. Ja. Vielleicht auch noch zweimal, wobei ich da schon aufmerksam werde. Aber hier hatten wir das ja, also ich glaube, mindestens drei oder vier Mal.
Ja.
Und dann waren es auch unterschiedliche Zeiträume. Also am Anfang waren es irgendwie 96 Stunden früher, dann war irgendwie der nächste Kampf, dann hieß es 3 Stunden früher. Dass dann innerhalb der Folge mehrfach diese Sprünge gemacht worden sind, und zwar meistens immer ausgehend von dem Kampf. Also Kampfszene und dann irgendwas mit 2 Stunden früher. Nächste Kampfszene, 3 Tage früher. Und nicht so, entscheidet euch doch bitte mal, wo ihr ansetzen wollt. Also dieses ständige Hin- und Herspringen in der Timeline, das fand ich doof. Ich konnte dem folgen, ich fand es nicht verwirrend oder so, aber nee, ich fand es halt nicht. Also das war jetzt nicht das Problem, aber ich fand es halt einfach als, ja, wie sagt man, als Form der Folge hat mir das nicht gefallen. Ich akzeptiere das einmal, aber wenn es dauernd so ist, dann ist es irgendwie, ja.
Also die Auflage gemäß Ron Moore, gemäß seines Podcast-Kommentars, war eben die an die Autoren, dass er nur einen Dogfight sehen will. Er will jetzt nicht keine Action-Folge haben, wo 3 oder 4 Raumschlachten gezeigt werden und dann mussten sie sich eben auf diesen kulminierenden Dogfight, wie nennt man das?
Ja, aber dann würde ich jetzt auch gerade mal fragen, was für dich denn der Dogfight ist. Weil, also für mich ist jede Raumschlachtszene doch ein Dogfight, oder nicht?
Ja, aber mit kleineren Schiffen. Also da ist eben die Galactica oder die Pegasus nicht involviert, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich bin in der militärischen Sprache nicht so zu Hause. Aber auf jeden Fall, das war die Auflage von Ron Moore. Und ich glaube, dann war einfach das ein rein strategischer Zug zugunsten einer guten Dramaturgie, weil man gesagt hat, jetzt wollen wir doch das Publikum nicht die ganze Folge alleine lassen, erstmal die Figuren aufbauen, nur um dann in den letzten 5 Minuten eine Raumschlacht zu zeigen, dass man gesagt hat, okay, wir geben ihnen so immer mal wieder hier so eingestreute bisschen von Action, um dann zu sagen, und so kam es dazu. Und ich finde das auch nicht hundertprozentig gelungen, weil es ist ab einem bestimmten Punkt relativ offensichtlich, was da passiert. Ich finde so zur Halbzeit der Folge, wenn es dann an einem Punkt ist, wo eben Kara die jungen Rekruten zusammenscheißt und eben auch einer von ihnen dabei draufgeht im Kampf und dann eben Cat ihr zu Recht den Vorwurf machen kann, hier, du verheizt die jungen Leute. Relativ klar, wie die beiden dann in diese Lage kommen am Ende der Folge. Und dann ist es eigentlich nur noch Däumchen reden und warten darauf, dass wir endlich in der Jetztzeit ankommen. Also bei diesem Kampf gegen Scar, den sie natürlich dann auch gewinnen. Ja.
Ich denke mir halt, dass wahrscheinlich sich hier auch gedacht wurde, okay, so Fight-Szenen, Raumschiff-Schlacht, also es ist ja keine richtige Schlacht, Raumschiff-Kampf-Szenen und so, das ist auch das, was die Fans sehen wollen. Also das ist ja das, was Spaß macht und was cool ist und was Action bringt und so. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was da so mit drinne steckt. Ja. So nach dem Motto, je mehr Fight-Szenen wir haben, desto besser.
Also die Autoren finden das ganz toll. Also David Wedlow und Bradley Thompson, wenn du die reden hörst im Podcast-Kommentar, die sind komplett begeistert davon, auch wie das jetzt mit visuellen Effekten umgesetzt wurde und von der Regie und diese ganzen kleinen Einfälle, also die sagen wir mal so, die Authentizität des Ganzen unterstreichen, wie zum Beispiel, dass ich glaube, Kara oder Cat, ich glaube, es ist Cat, irgendwie den Daumen quasi so vor sich ausstreckt, um damit die Sonne auszublenden oder einen Lichtkegel, der auf sie scheint, dass sie meint, ja, das haben eben die Leute im Ersten Weltkrieg genauso gemacht damals und das sei alles auch total inspiriert von irgendwelchen Kriegsfilmen. Sie zitieren da einen Film namens, den ich nicht kenne, Battleground, Kesselschlacht von 49. Da ging's
ich kenne
so
das auch nicht. Mhm.
Ja, da geht es um junge Soldaten, die quasi im Kriegsgraben sitzen und der ganze Krieg so, also in dem Fall Zweiter Weltkrieg, aus der Perspektive von Leuten, die im Grunde einfach nur verheiratet geheizt werden sollen, um es mal irgendwie ungeschönt auszudrücken. Und das wäre so ein bisschen der Anspruch gewesen daran, so von wegen, wie erleben eigentlich Leute, Menschen, Soldaten, Pilotinnen in dem Fall den Krieg, also der Krieg aus der Sicht eben nicht des Führungsstabes und irgendwelcher leitender Offiziere, sondern von denen ganz, ganz unten. Und ich verstehe den Anspruch, aber letztendlich muss ich sagen, bleiben mir alle fremd, außer Kara und Cat in der Folge. Und da denke ich, gut, dann sehen wir doch nicht so wirklich alles aus der Sicht von denen da unten, weil die da unten, die werden entweder ignoriert oder sterben im Laufe der Folge.
Aber ich meine, vielleicht ist das ja eben auch die Grundaussage, die da unten sind eben die verheizt werden.
Ja.
Und die sind eine anonyme Masse dann. Dann kriegt man eben genau nicht mit, wer das eigentlich ist und was sie, und also genau, wir wissen eben nicht, wer es ist, und wir wissen auch nicht, wie die Freundin heißen, und weißt du, also das ist halt, die sind dann einfach da, die sind dann weg, die sind Werkzeuge, so, und die Tatsache, dass das dann natürlich am Ende in dieser Szene kulminiert, in der dann Starbuck eben die ganzen Namen aufzählt und sagt, nein, genauso ist es eben nicht, also wenn sich schon keiner da oben an die Leute erinnert, ich erinnere mich, so, das ist natürlich dann so der Gegenpunkt, der gesetzt wird, aber also wenn das die Grundaussage ist, die transportiert werden soll, und davon gehe ich aus, eben dieses, es ist eine anonyme Masse, die verheizt wird, das funktioniert für mich tatsächlich in dieser Folge.
Okay, cool. Wie hat für dich funktioniert oder gewirkt das offensichtliche Gender Reversal im Vergleich zu anderen Filmen, Serien in so einem militärischen Kontext, nämlich dass man hier nur Frauen eben diese typischen Männerverhaltensweisen zugeschrieben hat, wie wir saufen, bis wir nicht mehr können und nehmen Drogen und dann singen wir Lieder hier in der Soldat, in der Offiziersmesse und springen über Tische und Bierkrug hoch und so weiter. Also auch das fand ich ein bisschen too much. Also ein bisschen so, wir wollen das schon mal so zeigen, aber auch wiederum über so einen Punkt hinaus, von dem ich dachte, ja, das ist eben nicht mehr elegant, sondern einfach nur noch platt. Sorry, dass ich dir gleich meine Meinung mitgegeben habe.
Okay. Tatsächlich habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil es für mich im Kontext funktioniert hat. Also für mich sind Cat und Starbuck hier nicht in erster Linie Frauen, sondern in erster Linie Soldaten. Und das ist geschlechtslos. Und tatsächlich, also da spielt das Geschlecht einfach null eine Rolle. Ja. Die sind halt Soldaten und sind Pilotinnen, so. Und das sind sie alle, egal ob männlich oder weiblich. Deswegen, also das war für mich jetzt, und ich glaube auch, wir sind hier an einem Punkt in der Serie, wo ich mich mittlerweile auch daran gewöhnt habe. Also wo ich am Anfang vielleicht noch die Augenbraue gehoben habe und gesagt habe, okay, also Starbuck nimmt hier die typische Rolle von so einem männlichen Soldaten ein, der irgendwie schießt und trinkt und so. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Okay. Also das ist dann halt Starbuck, und das war jetzt für mich nichts, was skandalös gewesen wäre. Hätte ich diese Folge aber vielleicht am Anfang irgendwann gesehen, da wäre mir das, glaube ich, deutlicher aufgestoßen. So nach dem Motto, oh, das ist eine Frau und das geht doch nicht und so. Aber nee, das war für mich überhaupt kein Thema.
Ich finde das auch nicht weiter störend, sowieso nicht. Also den Gender Swap in Bezug auf viele Rollen hier überhaupt nicht störe. Das haben wir schon ganz am Anfang unserer Serien-Recaps hier auch thematisiert. Ich finde das ehrlich gesagt gut, das ist lobenswert. Und ich finde eben auch zeitgemäß für eine Serie aus den Nullerjahren. Wir sind ja nicht bei den 80ern oder 70ern. Es überschreitet für mich aber hier so einen Punkt, wo man eben merkt, das ist zu stark forciert. Und ich glaube, dafür steht für mich dieser komische Bierkrug, dieser Top Gun Bierkrug, dieser Huppen, den sie da die ganze Zeit hat. Weil da dachte ich, habe es auch, also tatsächlich wortwörtlich, einfach eine Nummer kleiner. Weil wir haben Starbuck immer schon gesehen, Zigarre rauchend und Karten spielend und Sprüche klopfend. Und die tritt eben auch mal Leuten in den Arsch. Und die ist halt wirklich, die sich um keinen blöden Spruch ist, die verlegen. Aber als sie dann da sitzt und um sie rum irgendwie diese ganzen schreienden Soldaten und sie mit diesen Bierkrug, da dachte ich, das ist, ich weiß, ihr habt das bisher echt ganz gut gelöst, aber das, ich nehme euch das ganze Szenario nicht ab, nicht nur den Bierkrug, sondern auch überhaupt dieses Gefeiere die ganze Zeit, weil letztendlich, was feiern die denn da gerade, dass mal keiner gestorben ist einen Tag lang?
Eigentlich feiern die ja nicht, sondern das ist deren Coping-Mechanism, also dieses Zusammenkommen hinterher als eine Tradition und da wird ja nicht gefeiert, da wird eigentlich wird getrauert, aber verpackt als, yay, lass uns eine gute Zeit haben, trink, damit wir an nichts anderes mehr denken müssen, also wir trinken uns quasi einfach emotionslos, so.
Okay.
Und so sehe ich das irgendwie.
Ja, dann sei das hiermit akzeptiert, vielleicht hätte man einfach diesen Bierkrug mal in der früheren Folge einführen müssen, damit ich ihn akzeptieren kann.
Genau, also auch die Tatsache, dass wir da einen Bierkrug überhaupt haben, also naja, aber das ist ein anderes Thema. So eine Zigarre, das kann ich noch irgendwie verstehen, aber so ein Bierkrug, das ist schon sehr, ja, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen deutsch, aber es ist schon sehr, ich weiß nicht.
Es wirkt sehr wie aus unserer Welt. Es ist so weltlich, es ist so banal. Das ist etwas so, was ich eigentlich im Battlestar Galactica-Serienkosmos gar nicht sehen will. Ich meine, da sieht man eh schon hier und da. Ich habe auch immer schon wieder gesagt, ab und zu sieht man auch noch immer so eine Beschriftung auf dem Monitor oder einem Mikrofon oder so, wo man dann sieht, okay, ja, das ist aus unserer Welt. Aber ich will gar nicht so ein Oktoberfest-Bierkrug hier sehen.
Genau. So ging mir das auch. Das wirkte so fehl am Platz irgendwie. Genau, stimmt.
Um mal ein bisschen weiter zu gehen in der Handlung, genau diese Unterredung zwischen Kara und Sharon, also Boomer, fand ich tatsächlich sehr cool. Einfach auch, weil es mal so ein bisschen doch wieder die Serienwelt öffnet. Wir sehen ja fast niemanden außer Kara und ihr direktes Umfeld, also Hilo und Cat in dieser Folge. Ich meine, Ty und Adama dürfen mal im Hintergrund rumstehen. Aber ansonsten, die sind ja wirklich so zu Statisten degradiert. Und Sharon hat immerhin noch eine gute Szene und das hat mich ehrlich gesagt gefreut, auch weil ich ihre figürliche Entwicklung doch ganz spannend finde.
Ja, ich fand ganz interessant, dass Starbuck offensichtlich sie besucht. Also, also, dass sie da Kontakt immer noch sucht, weil sie sagt ja, eigentlich ist sie nur eine, also sie hat ja mehrfach gesagt, sie ist nur eine Maschine, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, hängt sie noch an ihr irgendwo, sagt ja auch dann selber in dem, ich finde, sie hatten nämlich, die Szene war super, wo sie ja dann eben auch gesagt hat, dass sie vergisst, dass sie nicht die richtige Sharon ist.
Ja.
Also das fand ich wirklich klasse. Und manchmal müssen Dinge ausgesprochen werden, damit man sie irgendwie, damit sie einem aufgehen, obwohl sie ja eigentlich ganz klar sind. Also als Sharon dann nämlich meint, als sie über Scar reden, sie reden über die Situation der Piloten. Wir haben ja grundsätzlich immer zu wenig Piloten, auch wenn jetzt natürlich wieder ein Schwung dazugekommen ist, nachdem ja die beiden Flotten sich vereint haben und die beiden Schiffe sich vereint haben. Ja. Aber ebenso dieses würdest du nicht, wenn du könntest, einfach quasi so eine Art Supersoldaten, in dem Fall ja dann Scar, haben wollen, der einfach mehrfach gestorben ist und dann einfach in einen neuen Körper reingesetzt wird oder in dem Fall in ein neues Schiff und dann einfach die Erfahrungen von dem vorherigen Fail mitnimmt. Das heißt, ich sag mal, selbst der dümmste Pilot, wenn der, ich weiß nicht, 15 Mal gestorben ist, lernt irgendwann aus seinen Fehlern. Das heißt, eigentlich hast du hier einen Veteran sitzen, der einfach ganz, ganz viel Kampferfahrung mitnimmt und auch tatsächlich wertvolle Kampferfahrung aus seinen Fehlern und dadurch einfach wirklich ein richtig, richtig krasser, guter Pilot ist und offensichtlich auch taktisch dann natürlich immer besser wird. Und dann dachte ich mir so, eigentlich schon sehr geil. Also wenn die lange genug sterben und wieder auferstehen sozusagen, dann haben die irgendwann so eine super, super Armee, die du eigentlich gar nicht schlagen kannst.
Ja.
Und
ja.
Das ist ja dann aber eigentlich auch, und mir war klar, dass natürlich die Zylonen immer wieder auferstehen und dass sie natürlich deshalb auch Erfahrung und so weiter mitnehmen. Aber irgendwie habe ich da nicht dran gedacht. Ja. Also ich habe die ganze Zeit mich jetzt darauf fokussiert, dass sie einfach nicht sterben können. Aber dass sie natürlich dann auch die Erfahrungen mitnehmen aus dem vorherigen Leben, das war irgendwie so, ach stimmt, richtig, ist ja auch. Und dann dachte ich mir so, ach verdammt. Und was heißt denn das? Und da habe ich mir überlegt, was heißt denn das dann in der langen Konsequenz? Also heißt es dann, dass die Zylonen, egal was jetzt hier passiert, selbst wenn die Menschen, sagen wir mal, am Ende gewinnen, aber die Zylonen werden dann eigentlich, müssen ja eigentlich nur auf Zeit setzen, weil irgendwann sind die so überlegen von Erfahrung, Macht und Wissen, einfach weil sie immer wieder auferstanden sind, dass die Menschen einfach absolut gar keine Chance haben.
Ja, richtig, das wird schon so sein. Das ist das, was was uns nahegelegt wird, basiert auf dem, was wir bisher gesehen haben. Ja.
Und genau, und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Aber vor allen Dingen fand ich das in dem Kontext als Soldat spannend, weil daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht, dass also die erfahrenen Fighterpiloten ja einfach wirklich Fighterpiloten sind, die aus ihren, wenn sie mehrfach gestorben sind, einfach wahrscheinlich aus ihren Fehlern absolut gelernt haben.
Ja,
und
ja.
Kein Wunder, es wundert mich ehrlich gesagt eher, dass die zylonische Seite nicht noch mehr Leute wie Scar hat, die eben so einen Ruf wie Donnerhall haben, weil sie eben so viel Erfahrung haben. Das ist natürlich jetzt gut, dass wir hier auch nochmal die Info kriegen, damit wir das nicht vergessen. Das Resurrection-Schiff ist halt einfach nicht mehr da und deshalb, wenn jetzt Scar stirbt, dann war es das.
Ja. Das ist tatsächlich ein Punkt, von dem ich sage, danke. Danke hier für diese doch sehr expositorische, vielleicht auch ein bisschen didaktische Szene, in der einfach nochmal Sharon so den Status quo erklärt. Das ist so komplett für mich, das ist x-fach besser als etwas, von dem ich, wie gesagt, wie in Bezug auf Kara weiß bereits, wie die tickt. Ich muss das jetzt nicht nochmal gezeigt bekommen, wie die hier besoffen über Tische springt und Also das war mir zu dick aufgetragen. Hier hingegen dachte ich, danke, dass es doch mal gesagt wird, weil wir haben ja bereits erfahren, diese zylonischen Raider, die sind organisch. organisch, aber dass die eben auch wiedergeboren werden. Ich glaube, das ist so ein Fact, was wir bisher nicht kannten. Und deswegen gut, dass es hier darüber ausgesprochen wird, weil bisher mussten wir nur davon ausgehen, so habe ich das wahrgenommen, dass diese humanoiden Zylonen wiedergeboren werden und deswegen eben auch vom Profitieren, von ihren zuvor gelebten Leben profitieren, einfach ein Erfahrungsschatz. Und dieses ganze hier Credo, der Tod wird zur Lernerfahrung durch Boomer, auch für die Raider, dass es auch für die Raider gilt, fand ich schon cool, ehrlich gesagt. Und ist ein interessantes Story-Element, ist aber auch eine wirklich, finde ich, gerade sehr zeitgemäße Analogie zu dem, was wir hier gerade dieser Tage erleben mit Large Language Models, mit KI, ne? Also das ist einfach so auch etwas als etwas sehr Bedrohliches empfinden, so von wegen, okay, das ist eine Technologie, die lernt immer und immer und immer mehr dazu. Und selbst wenn die rein quantitativ nicht wächst, also sagen wir mal, die Größe der zylonischen Flotte immer gleich bleibt und die sich nicht vermehrt, sind die eben irgendwann so schlau, dass wir überhaupt nichts mehr gegen sie ausrichten können. Und das hast du ja bereits beschrieben.
Was ich übrigens noch kurz hier einwerfen möchte, weil du jetzt Battlestar, also oder nee, war das Battleground? Wie hieß der Film?
Battleground, Kesselschlacht zu Deutsch.
Ja, genau, weil du den genannt hattest. Ich hatte tatsächlich auch Assoziationen, aber das ist natürlich dann immer, immer natürlich individuell, in meinem Fall natürlich, weil ich Deutsche bin und Erster und Zweiter Weltkrieg und so weiter. Ich musste tatsächlich denken, gerade auch diese ganzen Pilotenkämpfe, sag ich mal, an den Roten Baron. Ja. Also an Manfred, wie heißt der?
Von Richthofen.
Mhm. Genau. Also der ja auch so als, weil Scar ist halt hier so die symbolisierte große Pilotenfigur, also keiner hat mehr Siege, keiner ist gefährlicher, also das ist der zylonische Pilot schlechthin und genau, und das ist also so ein Ruf wie Donnerhall einfach und den zu besiegen ist natürlich extra, ja, toll.
Natürlich, ja. Natürlich. Ach, diese paar Minuten mit Sharon und Kara finde ich so gut, also abgesehen davon, dass es eben auch die Handlungen weiterbringt, den Serienkosmos ein bisschen interessanter macht, auf so einer rein erzählerischen Ebene, also einfach damit die Story weitergehen kann, ist auch das für die zwischenmenschliche Beziehung der beiden so. Ich fand das auch so unglaublich gut auf den Punkt, weil wir haben ja schon häufiger gesagt, es ist erstaunlich, wie wenig die über Vergangenes reden, über die Leben, die verloren wurden, über die Angehörigen, die Geliebten, die Partner, die Freunde, die einfach alle getötet wurden im Zuge dieser Apokalypse. Und hier wird das eben auch nochmal so thematisiert, aber nicht dadurch, dass sie sagen, oh, weißt du doch der und der oder die und die, sondern einfach, dass sie so an einem Bild voneinander festhängen, die beiden, was es eben so nicht mehr gibt. So ein bisschen finde ich wie so ein Paar, was sich dann vielleicht auch irgendwann entliebt und dann sich vielleicht Jahre später trifft und sagt, weißt du, das ist einfach nicht mehr da, aber in diesen und diesen Aspekt deiner Persönlichkeit, den fand ich so toll, den habe ich mich so verliebt und dann fehlt er mir doch noch so ein bisschen und da wollen sie sich fast küssen, aber nein, sie tun es doch nicht. Und das so ein bisschen war das zwischen Sharon und Kara, fand ich toll.
Das erklärt aber auch so ein bisschen, weil das wäre nämlich meine Frage an dich gewesen, aber das erklärt das natürlich jetzt eigentlich im Grunde schon. Warum glaubst du, dass Kara sie weiterhin besucht? Weil ganz ehrlich, ich würde sie, also sie hat ja, sie ist natürlich hin und her gerissen zwischen den Erinnerungen, die sie hat an ihre alte Freundin und die Freundschaft, die sie eigentlich pflegen möchte, aber eben auch der Tatsache, dass da eben genau diese alte Freundin nicht mehr ist, sondern einfach nur eine Zylonin, eine Maschine. Und das hat sie ja sehr, sehr deutlich klar gemacht, auch in der schon mehr oder weniger gewaltsamen Auseinandersetzung, die beiden ja hatten. Und sie besucht sie trotzdem.
Ja.
Und dann sage ich mir, also wenn ich halt Starbuck wäre, dann würde ich einfach... Also dann würde ich sie einfach ignorieren, dann würde ich sie da versauern lassen und mir gar nicht mehr reden, ja, sondern würde sie einfach aus meinem Leben irgendwie rausschneiden und gut ist. Nee, jetzt sehen wir sie und sie sitzt da. Warum? Also warum tut man sich das dann?
Ach so, ist das nicht naheliegend? Also erstmal braucht sie das Intel, also einfach die Information, die sie von Sharon kriegen kann, über den zylonischen Raider, über Scar. Und dann natürlich auch, also so entwickelt sich ja die Szene, hängt sie offenbar einfach nostalgisch verklärt einem Bild von Sharon nach, was sie mit dem sie eben jahrelang gelebt hat. Und dadurch kommt dann eben auch diese beinahe Berührung dann zustande. Ja.
Und die Tatsache, also ja genau, das meine ich ja mit, du hast es im Grunde ja schon erklärt. Und dann aber natürlich aber auch, Starbuck hat ja jetzt eigentlich nicht so viele Freunde oder Leute, die sie als Freunde bezeichnen würde. Und ich glaube, und Sharon war eine der wenigen davon. Und dann hält man da irgendwie auch verzweifelt dran fest, vielleicht auch Auch das.
Ja. Sie hat nicht so viele, stimmt. Also die Autoren geben alles, um hier Hilo quasi als ihren neuen Buddy zu etablieren. Und es ist auch nicht so, dass die Serie bisher vermieden hat, die beiden in freundschaftlichem Beisammensein zu zeigen. Aber hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr offensichtlich. Also die trainieren zusammen, die sprechen miteinander, die führen die ganzen wichtigen Gespräche. Und auf der anderen Seite ist eben Kara drauf und dran, die den guten Draht zu Apollo, also zu Liadama, kaputt zu machen, ja, indem sie hier sagt, okay, ja, 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 komm, ich nehme dich. Also ich wollte gerade sagen, nimm
aber
mich, aber sie will
haben
ihn
wir
ja.
Da mal ein, ja, aber endlich haben wir da mal ein klärendes Gespräch, wobei, ja, also diese Szene, talking about mixed signals, hate sex und ich weiß auch nicht, es war also super verwirrend. Es ist, also sagen wir so, wenn ich Lee wäre, wäre ich einfach nur viel durcheinanderer als vorher. Also wenn ich mir da wirklich Hoffnung machen würde. Ja, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Also wir waren jetzt noch bei Sharon und ja, also da sind wir uns einig, fanden wir beide eine gute Szene.
Ja, ja, ja. Das ist jetzt, und dann gleich Schnitt zu dieser Trainingssequenz, beziehungsweise hier Jojo heißt der junge Pilot da, in diesem, ich weiß nicht, das ist auch so ein Trainingsgerät, dieser Stuhl, wo man auf vier Achsen oder acht Achsen da zentrifugiert wird, dieser Schwindelstuhl, habe ich sie genannt in den Shownotes. Ja. Danach kann er eben nicht mehr schießen und Cat zeigt, wie es wirklich geht und setzt sich eben in diesen Stuhl, der sie ja komplett durcheinander machen soll und irgendwie zeigt erstmal, was für eine geile Schützin sie ist. Auch das ist so, ich weiß, es, wie gesagt, das ist alles, ich fand alles so ein bisschen too much und dann kommt noch dieser Spruch, glaube ich, in derselben Szene hinterher von Starbuck, von wegen, ja, du bist gut, aber nicht gut genug. You want my ass so bad, you can taste it. Und ich dachte, oh.
Ja, das ist halt alles sehr so, aber das ist ja auch so dieses Military-Gehabe, so dieses Alpha-Männchen-Ding und so. Ja. Es ist, es soll uns natürlich gezeigt werden, dass Starbuck halt einfach als Pilotin super ist, aber als Privatmensch einfach eine Katastrophe. Das ist ja auch das, was dann Adama, Liadama, ja in der Folge ja auch zu ihr dann, also in der Szene, die dann kommt, zu ihr ja auch sagt, dass er sagt, du hast nicht Probleme mit den Toten, du hast Probleme mit den Lebenden. Ja. Was ich übrigens ein ganz, ganz starke Zitat fand.
Ja.
Aber uns soll natürlich nochmal extra gezeigt werden, dass sie halt als Pilotin wirklich großartig ist. Und es ist ja, es gibt ja auch einen Grund, warum sie Kapitänin ist, beziehungsweise Vorgesetzte. Mhm. Also über ihr steht ja dann nur noch Adama, also Liadama. Und sie ist ja quasi die Chefin von allen und wird auch akzeptiert. Das heißt, ihre Fähigkeiten als Pilotin, die stellt keiner in Frage. Aber ihre Fähigkeit als Leader, als Boss, als, wie sagt man, Führungskompetenzen.
Ja, okay.
Ja, genau. Also die Führungskompetenzen hat sie halt irgendwie nicht. So. Und
aber musste dieser also, Punkt nochmal gemacht werden? Das hatten wir doch bereits, als es hieß, wir haben Pilotenmangel, du bildest die jetzt aus. Und dann, ne, genau, als sie von Kane befördert wurde und dann steht sie eben vor hier dem Piloten und versagt komplett als Anführerin. Also.
Ja, wobei ich finde ja, ich hätte ja gedacht, da, wo sie funktioniert und wo sie quasi zu Hause ist und wo es eben keine Anfeindungen oder Hinterfragen gibt ihrer Kompetenzen, das ist bei den Piloten. Hm. Also da ist sie bei ihresgleichen, da ist sie zu Hause, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Alle wissen, sie ist eine gute Pilotin, das ist das, was zählt und alle akzeptieren sie und akzeptieren auch ihre Rolle als Chef. So.
Ja.
Das hätte ich jetzt gedacht, das hätte ich erwartet. Und dass es dann doch so konfliktreich ist, wie es dann uns gezeigt wurde, fand ich ehrlich gesagt doch ein bisschen überraschend.
Es ist gut, okay. Ich gehe jetzt auch einen Schritt zurück, weil das ist, ich glaube, alles, was ich jetzt hier noch zu sagen habe, zu dem Aspekt der Story ist so ein bisschen beating a dead horse, weil ich glaube, ich habe meinen Punkt schon klar gemacht. Das ist mir einfach ein bisschen zu platt.
Ja, ja, ja.
Ich denke, ich habe den Punkt verstanden und ich bräuchte eben nicht noch ein weiteres Gespräch, in dem Kara diesen Rookie-Piloten Duck da rund macht, nur damit eben schon Cat in den Flügeln, also in den sprichwörtlichen Flügeln, also einfach ein Pult weiter im selben Raum wartet, um zu sagen, hey, junger Mann, keine Sorge, du schaffst das. Und damit wir als Zuschauende sagen so, stimmt, sie ist menschlich da schon ein bisschen weiter. Und ich denke, ich hab's
also
verstanden.
Diese Szene mit dem jungen Piloten, die hätten wir uns echt sparen können, das stimmt schon.
sie wird so ein bisschen sehr, sehr forciert entmenschlicht für meinen Geschmack. Mhm. Ich glaube, Lee sagt auch zu ihr, so oder so ähnlich, das Schlimme ist, nach Wochen werde ich alle ihre Gesichter, also der getöteten Pilotin und Piloten, vergessen haben. Und Starbuck entgegnet dann, ich erinnere mich nicht einmal mehr daran. Oder so. Und ich denke, boah, ey, das ist Du bist so.
Ja, aber das ist doch ganz, ganz klar. Da sitzen die auch zusammen und trinken.
Ja.
Trinken quasi ihre PTSD, versuchen die wegzutrinken.
Ja, okay.
Und ja, aber das ist doch ganz klar, dass. Das habe ich tatsächlich in Frage gestellt.
Hm.
Also das ist so dieses sich selber anlügen. Das fand ich eigentlich ja.
Merkst du, siehst du da tatsächlich immer noch ein romantisches, sexuelles Verlangen von Lee nach Kara? Oder ist er einfach nur angeekelt davon, dass sie dieser Übergriff von ihr in der Situation stattfindet? Oder wie deutest du das? So von wegen, ich würde ja
nein,
gerne, aber
nein,
nicht
nein,
so.
Nein, 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 nein. Ja, angeekelt nicht.
Ja.
Das lustigerweise war das Erste, was ich mich, das Erste, woran ich denken musste, war, als sie dann da irgendwie ihn da auf den Tisch gelegt hat und sich drauf gehievt hat, war, das letzte Mal, als ich Sex hatte, war mit der Prostituierten. Das war das, was ich dachte.
War auch erst in der letzten Folge, ja.
Ich glaube, da war ein da ist eine grundsätzliche Attraktion, die nie weggeht. Ich glaube, die sind grundsätzlich, finden die sich sexy. Und ich glaube, Lee ist sozusagen dauerverknallt. Aber im Sinne von, ich habe damit eigentlich abgeschlossen, weil ich weiß, dass das nichts werden kann. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, greife ich zu, so nach dem Motto so. Und also ich glaube, das ist so eine Art, das ist so ein bisschen wie so the one that got away, weißt du, so wie wenn du irgendwie einen Crush hattest mit, ich weiß nicht, 12 oder so und warst irgendwie total verknallt, ich in den Pfarrerssohn oder whatever und dann Jahre später triffst du ihn wieder und dann spült das alles wieder hoch.
Ja.
Also das ist so dieses, ich glaube, da ist einfach so viel Emotionen, so viel Background-Geschichte mit den beiden, dass die quasi immer eine besondere Beziehung haben werden, die auch immer kippen kann, so. Deswegen glaube ich nicht, dass er was dagegen hat, dass sie ihn da jetzt anspringt sozusagen. Die beiden, ich glaube, die haben auch beide keine Probleme ganz generell mit Casual Sex. Und in dem Fall wäre es Casual Sex mit ein bisschen mehr Gefühlen. Tatsächlich wird uns ja aber Savak gezeigt, und das ist ja auch dann die Diskussion, die sie haben eben mit, dass sie ja noch an Sam hängt und da eigentlich ja noch verknallt ist. Was ich hier übrigens auch ein super Zitat fand, war, also er sagt ja dann, andersrum. Die Frage ist auch, warum sagt Lee dann eigentlich zu ihr, jetzt mach bitte mal langsam und so. Also ich habe das weniger als ein, machen wir mal einen Schritt zurück und gucken mal, wo wir uns gerade befinden, weil wir vielleicht eine Beziehung anfangen oder so gesehen, sondern eher als so ein, du bist einfach betrunken und kannst nicht einstimmen sozusagen.
Ja.
Also Consent, so ein Consent-Ding, so habe ich das gelesen. Aber auf jeden Fall meinte sie ja dann in der Diskussion hinterher, nachdem sich das ja dann erledigt hatte, meinte sie zu ihm, was ist das, die Vergangenheit von Hang, egal. I'm hang up on a dead guy irgendwie.
Ja.
Also ich bin quasi, ich hänge immer noch an einem Toten. Und das fand ich als Zitat super, weil ich in dem Moment nicht genau wusste, ob sie Sam meint oder ihren Ex-Verlobten, nämlich den Bruder von Und dann dachte ich so, okay, spannend. Ich meine, es war schon klar, dass sie Sam meinte.
Sie meint Sam, ja. Ich wollte
sagen. Wir wissen ja auch nicht, ob Sam wirklich noch lebt, aber sie sagt ja dann später, dass er tot ist. Aber ich fand das als Zitat, ich dachte so, okay, da sind sozusagen zwei problematische Männer sozusagen in ihrer Vergangenheit.
Ich bin gerade ganz dankbar, dass du gesagt hast, natürlich meint sie Sam, weil ich dachte, oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht in eine Situation geraten, wo ich dann sage, wer war es? Weil ich dachte, also,
nein,
ist
nein,
schon
nein,
sehr
nein,
offensichtlich,
also mir
an
war
wem
schon klar,
hängt,
dass sie Sam meint. Aber ich fand das so schön zweideutig in dem Moment. Weil ich dachte so, okay, weil das ist ja auch immer so ein dauerwährender Schatten. Also immer wenn es mit Lee irgendwas ist, ist quasi immer der Bruder im Hintergrund. Also der ist sozusagen immer ein Dauerschatten über dieser Beziehung.
Ja.
Deswegen kann diese Beziehung vielleicht auch nichts werden, ich weiß es nicht.
Ja.
Also immer so den Bruder im Hintergrund haben ist ja auch scheiße. Aber
stimmt,
ja,
der tote Bruder ist kein romantischer Konkurrent für Lee, aber ist da natürlich
nein,
die Beziehung
aber,
der beiden zu verkomplizieren, ja natürlich.
Ja. Richtig, macht es kompliziert. Man hat dann vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen oder so. Also es ist ja ist alles sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz fand ich gut, dass wir die Szene gekriegt haben, weil ich dadurch quasi bestätigt bekommen habe, dass da quasi so eine Art Dauerfunken immer da ist. Für mich persönlich. Also ich dachte, ja gut, jetzt haben wir endlich mal geklärt, dass die beiden sich immer noch sexy finden und eigentlich auch gerne was miteinander hätten, aber dass einfach diese ganze Situation so kompliziert ist und beide wahrscheinlich auch emotional so unavailable aus verschiedenen Gründen, dass es einfach nicht funktioniert.
Ja.
Also die beiden wären wahrscheinlich genau die Falschen, um ein Paar zu werden. Ich glaube, das würde sehr schnell crash and burn, würde sehr schnell kaputt, also nach hinten losgehen. Also ja, naja. Also so war das für mich. Aber ich fand es gut, dass wir die Szene hatten. Weil man sich ja doch immer die ganze Zeit fragt, oh, Werden sie nicht? Ja. Ist da noch was? Können sie nicht endlich mal? Schlafen sie vielleicht schon seit 17 Folgen miteinander im Hintergrund und wir kriegen es irgendwann revealed oder so? Also das sind ja so die Dinge. Und vor allen Dingen, wenn man das als Shipper guckt, als Fan von diesem Pärchen, dann freut man sich, wenn so kleine Geschichten immer wieder mal dazwischen gestreut werden.
Ja,
ich weiß auch immer nicht, wie sehr die The Powers That Be, in dem Fall ja hier dann die Produzenten und Regisseure und so weiter, wie sehr die uns trollen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die trollen einfach die Fans. Die streuen dann so kleine Szenen wie jetzt sowas hier ein, so nach dem Motto, oh, dann halten wir uns die bei der Stange. Eigentlich haben wir nicht vor, irgendwie irgendwann jemand zum Paar zu machen, aber damit quasi die Fans hier weiterhin begeistert bleiben, streuen wir mal diese Szene ein. So.
Kann ich dir in dem Fall jetzt auch nicht beantworten, weil ich natürlich nicht in deren Köpfe gucken kann und ich natürlich auch weiß, wie es weitergeht mit den beiden. Deswegen schwierig, aber ich finde deine Stadt komplett nachvollziehbar. Ich glaube, das erzählt dich als Spoiler, wenn ich das sage, dass diese Szenen dazu da sind, um, ich meine, das Internet-Fandom und irgendwie die Online-Foren-Spekulation in den Socials, das war, glaube ich, 2006 noch ein relativ junges Thema und noch nicht so weit verbreitet, ob das da dafür konzipiert war, dass sich tatsächlich da jetzt Menschen die Haare ausreißen und die Hirne zermartern darüber, ob die beiden jetzt zusammenkommen oder auch nicht. Ich finde die Szene gut, sie ist gut gespielt und sie hat für mich auch ein rundes Ende mit diesem Hate-Kiss, Hate-Love-Kiss, den dann Tara nie am Ende dann aufdrückt.
Ja, Kuss, genau. Aber ich finde total gut, man weiß halt einfach auch, man sieht, das ist halt einfach ganz deutlich, da hast du schon wieder recht, so von wegen ist alles natürlich over the top und zu viel und so, aber noch deutlicher hätte man nicht zeigen können, dass sie selber einfach nicht weiß, was sie will. Weil erst schlägt sie ihn, dann küsst sie ihn, so. Lustigerweise macht er einfach bei allem mit. Da dachte ich auch so, okay, Lee, okay.
Ich find's
aber er kennt sie ja.
Ja, bei so hochemotionalen Sachen, also unter dem, in dem Szenario fand ich das alles nachvollziehbar. Da habe ich ehrlich gesagt nichts zu meckern. Und ist auch wiederum gut vertont von Bear McCreary, dem Composer. Ich mag die Musik, die dann spielt, als sie sich da betrinkt im Anschluss. Und ich glaube, so diese zwischenmenschlichen Sachen, alles abseits des Dogfights und abseits der wir saufen, bis die Bude kracht Momente, finde ich auch tatsächlich recht gut. Deswegen würde ich auch es gar nicht abtun als schlechte Episode. Ich mag sie nur, sie ist für mich nicht herausragend in dem Maße, wie ich glaube, Ron Moore sie herausragend findet. Sie hat gemeint, das sei für ihn eine der zwei, drei Standout-Episoden der zweiten Staffel. Es gibt unglaublich viele Listicles, in denen die Folge relativ weit oben steht in den Top 10. Alan Sepinwall, den ich sehr gerne lese, TV-Kritiker vom Rolling Stone zuletzt, jetzt mittlerweile freiberuflich tätig, hat die, glaube ich, auch in seine All-Time-Top 10 gepackt damals. Ich gucke mir die an und denke mir, ich würde da nicht ganz mitgehen und gucke. Komischerweise im Kontrast dazu guckt man ins IMDb-Ranking, also und ich muss sagen, da ist ja auch nicht immer drauf Verlass, was da alles steht, befindet die sich so ziemlich am Bottom-End der Popularitätsskala. Ich glaube, das ist, glaube ich, die unter den Top Worst 10 Ranked Episodes bei der IMDb. Okay. Und denke mir, ja, vielleicht ist mein Standpunkt, also so weit würde ich da auch wiederum nicht gehen, aber mein Standpunkt, vielleicht bin ich damit nicht komplett allein, wenn ich das sage. Da ist einiges drin, was mir einfach nicht gefällt.
Hier muss ich übrigens für diese Folge ganz generell sagen, Katie Sackhoff fand ich ehrlich gesagt bisher oft sehr hölzern in ihrem Spiel, was natürlich auch daran hängt, dass sie da noch recht am Anfang ihrer Karriere war und glaube ich auch die Lernkurve einfach sehr, sehr steil dann am Ende war. Aber ich fand sie oft sehr hölzern und wenn ich sie nicht hölzern fand, dann fand ich sie immer sehr so one note. Also sie spielt ja im Grunde immer so diesen Ärger, verärgerten, grumpy Action-Held-Character irgendwie und der aber irgendwie immer nur wütend oder ja, irgendwie so ist. Und ich meine, im Grunde spielt sie jetzt in dieser Folge auch nichts anderes. Trotzdem habe ich in dieser Folge das Gefühl, das erste Mal tatsächlich persönlich, dass ich hier gedacht habe zwischendrin, sie spielt das gut. Also vor allen Dingen in der Szene mit Sharon und in der Szene mit Lee fand ich das. Und dann dachte ich mir so, ach, guck an. Und das finde ich interessant insofern, als dass ich ja eigentlich genau, also als dass sie ja nichts anderes spielt, als das, was sie vorher auch die ganze Zeit gespielt hat. Aber irgendwie funktioniert es hier besser. Also vielleicht hat sie in ihre Rolle besser reingefunden. Natürlich ist es auch immer die Frage, was kriegst du für Material? Ja. Also man muss ja dann auch gutes Material kriegen, damit man das auch gut spielen kann. Aber grundsätzlich einfach mal einen Daumen hoch für sie und sie steigert sich auf jeden Fall. Sage ich jetzt einfach mal hier. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, sie fällt nicht wieder zurück.
Okay, da ist aber... Ich höre dich, aber ich verstehe dich nicht. Meine Wahrnehmung ist komplett anders. Ich finde, Katie Sackhoff ist so für mich neben Leuten wie Mary McDonnell oder Edward James Olmos so jemand, die für mich ab Tag 1 wirklich perfekt war für die Rolle. Ich finde auch so dieses, wie sie ganz klein wird und eher so, also im Beisein von Edward James Olmos, also Adama, finde ich auch ganz super. Ich finde, sie ist überhaupt nicht, sie ist ein bisschen One Note in dem Sinne, dass sie natürlich ihre Kompetenz als Militärkraft, als Soldatin, als Pilotin nie hinterfragt wird. Sie ist immer die geilste und die beste und braucht irgendjemanden für einen Einsatz, der alles fordert. Sie ist hier die Person to go. Noch viel mehr als Lee damals, als Apollo. Also ihre Kompetenz wird nie hinterfragt und deswegen ist sie natürlich auch so ein bisschen bossig und pöbelt viel rum und macht lockere Sprüche und ist überhaupt so ein bisschen, ja, mein Mann würde man sagen, lässt so Macho raushängen. Aber sie ist auch, ich finde, sie kann auch anders, ehrlich gesagt. Und wenn sie da zum Beispiel gestrandet auf diesem Mond da sitzt und in dem Raider da rumwühlt, in den Gedärmen, denke ich mir schon, okay, du kannst schon ein bisschen mehr, aber gut. Das ist so.
Also ich finde, die Cast-Entscheidung, sie zu besetzen für die Rolle, finde ich auch gut. Also ich finde, da hast du recht, sie passt auf die Rolle sehr gut. Also da würde ich dir 100% zustimmen. Aber ich weiß nicht, wie viel von dem, was ich als hölzern empfinde, ihr Spiel ist und wie viel einfach die Figur.
Ja.
Weil die Figur ja doch die ganze Zeit so ein bisschen... Ja, also ich weiß nicht, die Figur ist, wie gesagt, so eintönig im Sinne von...
Okay.
Sie ist... Also vielleicht ist es auch irgendwie das. Ich weiß es nicht so richtig. Aber es fiel mir halt jetzt hier einfach auf. So.
Okay.
Und aber klar, da können wir definitiv... definitiv unterschiedliche Meinung sein.
Okay. Ich hab oft bei ihrem Spiel so ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, das triggert mich oder was Positives in mir, dass sie oft so diese just happy to be here Attitüde hat in ihrem Spiel. Ich denke mir ganz oft, wenn sie so lacht oder überrascht guckt oder ärgerlich ist, dann denke ich mir, boah, die hat richtig viel Spaß bei dem, was sie tut. Ist sie die weltbeste Schauspielerin? Wahrscheinlich nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Ist ihre Figur bis hierhin wahnsinnig komplex geschrieben? Nee. Also da gibt es wahrscheinlich, da kann man auch noch mehr rausholen. Aber ich finde, sie hat einfach einen Enthusiasmus, den ich als ansteckend empfinde und ich glaube, das ist einfach, das mag ich.
Cool.
Aber ich finde auch das, was du erwähnst, komplett legitim. Ich würde das eher auf andere Schauspieler in der Serie münzen. Also ich finde zum Beispiel hier der Chief.
Also ich wollte gerade sagen, es gibt so ein paar, also das Problem ist, wenn wir sie mit den anderen hölzeren Charakteren in dieser Serie vergleichen,
dann
ist sie auf jeden Fall auf dem Erstplatz so, also im Sinne von besser. Also es gibt so ein paar, Chief, ich finde
Aaron
tatsächlich
Douglas,
auch, also, ja, aber ich muss ganz sagen, und auch wenn da jetzt wahrscheinlich wieder auch Schrei kommt, aber ich finde ja zum Beispiel auch Grace Park, Sharon, fand ich am Anfang,
das habe ich selber gesagt, da kommt von mir keine Schreie.
Ich fand sie ein bisschen, ich fand sie wirklich nervig. Mittlerweile, also jetzt hier in Staffel 2, aber natürlich kriegt die Figur auch einfach mehr Material, mit der die Figur auch arbeiten kann. Aber tatsächlich finde ich sie mittlerweile, jetzt auch in, natürlich auch in dieser Szene so, aber ich finde sie mittlerweile, die hat sich ganz stark gesteigert, also die Schauspielerin. Am Anfang fand ich sie wirklich sehr nervig teilweise. Und ich weiß immer nicht, wie gesagt, also es hat Vor- und Nachteile, wenn man recht unbekannte Schauspieler besetzt. Ja, und in diesem Fall, wie gesagt, sieht man einfach die Lernkurve der Schauspieler über die Serie hinweg.
Ja.
Und das, ja, naja. Aber wie gesagt, da sind so ein paar Charaktere dabei, da hast du schon recht. So, was haben wir denn als nächste Szene? Ach ja, genau.
Wir sind fast schon so beim finalen Dogfight angekommen. Ja, ja.
Ich frage mich halt auch, wie oft Starbuck da mit ihrer Flasche alleine in diesem Raum sitzt und einfach in überdimensionaler Größe sich diese Kampfszenen anguckt, wo halt Piloten sterben. Also ich meine, kann man sich noch mehr quälen? Das ist schon alles sehr krass.
Vielleicht sucht sie nach den Gefühlen, die sie im Moment nicht hat, weil sie scheint ja da relativ resolut oder resistent zu sein bezüglich dieses Bedauerns über die Tode hier der vielen Piloten, die da sterben und so weiter und versucht so ein bisschen Empathie zu finden, indem sie ständig da drauf starrt.
Ach, meinst du so? Ich habe es interpretiert als...
Selbsthass, okay.
Ja, und als Schuld einfach, dass sie einfach sich verantwortlich fühlt für den Tod der Piloten, weil sie einfach in letzter Instanz die Chefin ist und sie entscheidet, wer mit wem wann fliegt und so weiter. Also das ist so dieses ständige sich selber quälen.
Ja,
Und so habe ich das interpretiert.
Nee, das ist ja auch richtig. Und das macht ja auch die allerletzte Szene dann klar, dass es so ist und so war die ganze Zeit.
Ja.
In dem Moment, als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, ja, okay, vielleicht will sie da was, so ein Gefühl rauskitzeln, was sie einfach nicht hat, was sie eben Cat eben vorwirft, nicht zu haben. So von wegen so, es kümmert dich alles nichts, dass du irgendwie diese jungen Dudes und Girls alle in den Tod schickst und so. Und sie dann so auf dem Trip ist, ja, vielleicht quäle ich mich mal selber, bis ich auch was fühle. Aber natürlich am Ende ist ganz klar, sie fühlt die ganze Zeit was und sie ist eigentlich auch eine gute Anführerin und menschlich sowieso auch tipptopp, weil sie erinnert sich an jeden einzelnen Namen von gefallenen Piloten und Marines und kann die alle aufzählen und ja. Wobei, also wenn ich ganz zynisch wäre, und das bin ich nicht, dachte ich mir, habe ich auf den Moment geguckt und dachte, also wenn ich die Serie hassen würde und ihre Figur hassen würde, würde ich sagen, das hat die ganze Nacht vorher geübt, damit sie sagt, okay, was kann ich jetzt tun? Jetzt bin ich nicht mehr die beste Pilotin, wie kriege ich die alle wieder auf meine Seite? Ha, ich lerne das alles auswendig.
Ich frage mich ja, wie viele, vielleicht, ja, wobei
nein,
natürlich
nein,
nicht.
Auf keinen Fall.
Natürlich nicht, aber ich frage mich, wie viel von der Tatsache, dass sie Cat dann hat Scar erschießen lassen oder abschießen lassen oder was auch immer, wie viel davon quasi geplant war. Also das ist ja auch eine kurze Diskussion, die sie dann später hinterher hat. Mhm. Also ob sie dann quasi taktisch klug nach dem Motto, wir brauchen ein positives Reinforcement sozusagen für die Moral meiner Soldaten. Und wenn ich sie jetzt abschieße, dann haben wir das nicht. Aber wenn Cat das macht, dann haben wir das irgendwie so.
Ja.
Da dachte ich auch zwischendrin, so wie viel davon ist kalkuliert gewesen, aber.
Ach, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. ich denke mal, es hätte der. Ich bin nicht sicher, ich rede ungern oder doch wieder viel zu häufig über Sachen, die. Über Serienfolgen, über Filme, die es nicht gibt, aber ich habe mich schon gefragt, wie würde das Ganze wirken, dieses Scharmützel gegen Scar seitens Cat und Kara, wenn wir das so am Stück bekommen hätten am Ende der Folge und nicht so in Bits and Pieces über die Folge verteilt, nur um dann quasi so mit dem Ende dieses Raumkampfes die Folge zu beenden. Ich konnte dem irgendwann nicht mehr folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste nicht mehr, wo sind die im Raum verortet, wer versteckt sich jetzt gerade irgendwo. Da wird dann viel geschrien, so, Achtung, ich komme von links, Backbord, Steuerbord, was weiß ich, und denke mir, uff, hättest du dem Ganzen dieser Kampfszene gut getan, hätte man die am Stück gelassen. Die Effekte waren okay für die damalige Zeit. Ich habe jetzt niemals drauf geguckt und habe gedacht, okay, das sieht technisch inkompetent aus. Und ich mochte auch diese kleinen Momente, als man eben sieht, genau so Daumen gegen die Sonne oder gegen Lichtkegel, so von wegen, um das Licht auszublenden, damit sie besser schießen können. Eigentlich ganz cool, das wirkte alles sehr authentisch. Aber ich fand es tatsächlich, klingt jetzt platt, aber ich fand es nicht spannend.
Nee, also wie gesagt, ich war ja auch mehr oder minder gelangweilt von diesen Szenen. Ich habe eine Frage zu dieser Szene, das ist mir irgendwie nicht so richtig klar geworden. Also es gibt ja diese Szene, wo die aufeinander zufliegen, quasi wie so zwei Autos, die aufeinander zufahren und die Frage ist, wer bremst als Erster? Und da habe ich kurz gedacht, dass Starbuck einfach eine Suicide-Mission quasi fliegt und einfach in ihn reinfliegt. Also da habe ich wirklich kurz gedacht, ich so, will sie sich jetzt umbringen, will sie ihn irgendwie rammen oder so? Und dann haben wir ja Cat die ganze Zeit in ihrem Ohr, die ja dann auch sagt, Starbuck, wach auf.
Ja.
Und dann haben wir diesen Schnitt und dann wird sie gezeigt, wie sie bewusstlos Fragezeichen in ihrem Cockpit da liegt. Und da wusste ich dann nicht, okay, was kriegen wir jetzt hier gezeigt? Hat sie das Bewusstsein verloren und halluziniert diesen Flug auf Scar zu oder hat sie einfach ein kurzes Blackout nach dem Motto, sie ist mit ihren Gedanken ganz woanders, weil da werden ja auch diese ganzen Szenen gegengeschnitten, ihre Erinnerungen an Sam und an den Piloten, den sie verloren hat. Und also das wird ja alles gegengeschnitten, an die Auseinandersetzung mit Cat auch. Und ist sie da einfach gedanklich abgelenkt? Oder also was ist uns da gezeigt worden? Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Oder hat sie wirklich kurz das Bewusstsein verloren gehabt? Oder was?
Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich glaube, da wird einiges für unklar gelassen. Aber sagen wir mal so, ich kann dir für meinen Teil beantworten, was ich nicht geglaubt habe. Nämlich, dass sie tatsächlich hier gerade so eine Suizidmission, Kamikaze-Mission genau fliegt. Das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, einfach auch nur, weil es ein Handlungsstrang wäre, den wir eine Figurenentwicklung, die wir so schon für Liadama etabliert haben vor ein paar Folgen, weil der schwebte da ja auch rum und dachte, was ist, wenn ich jetzt einfach sterbe? Und ich dachte, nee, das machen die nicht nochmal. Ich finde es unbefriedigend, wie gesagt, nicht, weil es, glaube ich, weil es effektseitig schlecht ist oder vielleicht auch noch nicht mal, weil ich nicht der Räumlichkeit, also das nachvollziehen kann, wo die sich gerade im Weltall befinden und wer gerade wen attackiert und auf wen zufliegt, sondern einfach auch, weil es sehr, sehr aufgeladen ist, eben mit dieser Erinnerung, das hast du im Vorbeigehen auch genannt, an Sam Anders und die damit einhergehenden Gefühle von Kara, weil einfach diese Beziehung die Serie niemals wirklich gut etabliert hat. Und all das, was sie tut, ist gefärbt von ihrem Verlangen danach, ihrer Sehnsucht nach Sam. Und ich denke mir, Ich weiche deiner Frage ein bisschen aus, du merkst schon.
Also wir wissen es einfach nicht, aber Indy läuft ja darauf hinaus, dass sie ja, und das finde ich auch sehr spannend, wir sehen ja dann aber auch eine Entwicklung oder eine Reife in ihr insofern, als dass sie ja dann tatsächlich eben nicht selber Scar abschießt, sondern sagt, okay, die taktisch klügere Entscheidung an dieser Stelle ist jetzt, ihn quasi in die Abschussbahn von ihrer Co-Pilotin zu lotsen und die dann eben den klaren Schuss hat. Und ich fand auch noch so geil, als sie meinte, ich werde ihn direkt vor dich jagen und wehe, du triffst dich. Und ich dachte so, ja geil. Und das ist aber auch was sie hinterher im Gespräch mit Hilo dann ja sagt, dass sie sagt, vor einem Jahr hätte ich das noch mit aller Macht selbst gemacht. Ja. Und hätte das durchgezogen, egal ob es geklappt hätte oder nicht, obwohl ich in der taktisch schlechteren Situation gewesen wäre.
Ja,
mittlerweile hat sie aber so viel dazugelernt und ihre Erfahrung gesammelt und ist aber auch so reif und kann sich eben auch eingestehen, okay, es muss nicht ich sein, die hier den super Soldaten spielt, sondern hier geht es nicht darum, wer ist der coole, geile, tolle Alpha-Soldat, sondern hier geht es darum, dass einfach ein Feind eliminiert wird. Mhm. Und dann ist es scheißegal, wer es macht. Hauptsache, dieser Feind ist einfach nicht mehr da, weil das natürlich in der letzten Konsequenz auch tote Mitsoldaten bedeutet. Mhm. Und das fand ich cool, deswegen war die Szene mit Hilo einfach auch nochmal wichtig, weil man sich auch fragen könnte, warum brauchen wir jetzt diese Szene mit Hilo eigentlich? Und das war das Einzige, wofür sie wichtig war, weil uns einfach dadurch nochmal auch hier natürlich wieder sehr on the nose gezeigt wird, okay, Starbuck hat einfach eine Entwicklung gemacht, die in dem Sinne positiv ist. Also sie hat da ein bisschen Führungsskills dazugelernt.
Hat auch mir aber auch gefallen. Das ganze Ende finde ich sehr rund. Ich finde den Moment durchaus bewegend, als sie die Namen davor liest. Es trifft einfach, es ist auch...
Oh mein Gott, ganz ehrlich, ich war gerührt.
Ich fand es nämlich auch rührend.
Ich war wirklich gerührt.
Ich war auch ein bisschen erstaunt über mich selber, wie so etwas negativ benannt, Plattes so... was mit mir machen kann, weil ich dachte, das ist so offensichtlich, wie die gerade mit meinen Gefühlen spielen. Aber trotzdem, es funktioniert eben, weil es tatsächlich gut, es ist gut geschrieben. Dann hast du noch hier Edward James Olmos, also da beim Hintergrund stehen, der dann sagt, so say we all.
Ach ja, aber das fand ich wirklich, also ich meine, das war wirklich sehr, okay, musste das jetzt noch sein?
Nein,
aber okay.
Ich fand das gut tatsächlich. Alles Zwischenmenschliche ist gut, aller Pathos ist gut, das kann Battlestar gut. Ich fand gut, dass sie auch nicht dass sie immer in Character bleibt und auch bis zuletzt, du hast ja schon gesagt, sie verflucht Cat dann und beschimpft sie und sie setzt sie dann irgendwie auch you fracking Stim Junkie oder so bis zuletzt. Also das fand ich schon tatsächlich lustig. Also sie wird nicht weich gespült und trotzdem wird sie eben charakterlich weitergebracht und vielleicht auch in eine etwas softere Richtung entwickelt, ohne dass man eben sagt, okay, wir müssen die jetzt so aufweichen, dass sie nicht wieder zu erkennen ist. Also sie bleibt in Character, aber man sieht die figürliche Entwicklung. Der Austausch mit Hilo ist gut. Ich habe den ehrlich gesagt auch gebraucht. Und sie spielen dann Cavatina aus Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, diesem tollen Michael Cimino-Film. Und das Einzige, was mich daran gestört hat, ist, dass ich den Film so liebe. The Deer Hunter und die Musik einfach total verinnerlicht habe, weil ich den Film auch schon 20 Mal gesehen habe und habe gedacht, Mist, ich wünschte, ich könnte die Szene mehr genießen, aber ich denke die ganze Zeit, das ist aus einem anderen Film und das ist eben einfach so eine eine super bekannte Hollywood-Melodie, die einfach, das wäre, als wenn sie das Weiße Hai-Thema oder das Star-Wars-Thema am Ende spielen würden.
Ja, das ist natürlich, aber ich meine, das ist natürlich jetzt der Nachteil, weil als es damals gespielt wurde, es natürlich den Film noch nicht gab, also gut.
The Deer Hunter ist aus den 70ern.
Oh, ich habe das hier verwechselt, mit wem, wie heißt denn dieser andere Film von dem Typ, der auch diesen Film gemacht hat, wo einer mit Krabben irgendwie, warte, wie heißt der?
Oh Gott, mit Krabben, jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Warte, der hatte so einen komischen Namen und der Nachfolgefilm, genau. Ach ja, ich habe verwechselt mit The Killing of a Sacred Deer.
Ach so, Yorgos Lanthimos, okay, ja.
Und der nächste Film, den er gemacht hat, der hieß doch, wie hieß der denn? Der Nachfolgefilm davon, der hieß doch irgendwie auch, der war irgendwas mit Meerestieren.
The Lobster meinst du?
Ja, siehst du genau. Okay. Das, du siehst mein Gehirn.
Okay, ja.
Aber gut, ja, dann habe ich das verwechselt. Warte, Deer Hunter, ich muss jetzt gerade nochmal.
Deer Hunter ist ein Antikriegsfilm aus den 70er Jahren von Michael Cimino mit Robert De Niro und John Cazale.
Den kenne ich doch auch, ja, na klar, logisch.
Und Meryl Streep.
Ja, na klar, logisch. Ja, gut. ich habe die gerade durcheinander geschmissen, aber natürlich kenne ich den Deer Hunter, ja.
Egal.
Aber okay, na, dann verstehe ich. Ich wollte noch mal ganz kurz drauf eingehen. irgendwie haben wir das jetzt nur so ein bisschen übersprungen. Also diese Auseinandersetzung mit Cat, die fand ich auch irgendwie krass. Also natürlich haben die beiden grundsätzlich offensichtlich Konflikte. Ich finde aber auch spannend hier, dass Cat sie einfach so wahnsinnig in Frage stellt und auch wirklich von der kompletten Crew und auch ihre Kompetenz und ihre, vor allen Dingen aber ihre Führungskompetenz in Frage stellt. Mhm. Ich muss ja leider sagen, dass alles, was Cat sagt, finde ich total legitim und richtig.
Ja.
Also, dass sie einfach dann auch sagt, als dann Jojo stirbt, der eine Pilot, sagt sie ja auch, okay, eigentlich wärst du ja zugeteilt gewesen als Co-Pilotin von Jojo und wärst du vielleicht nicht völlig betrunken mit einem Kater im Bett geblieben und hättest irgendwie, weil du halt gesoffen hast, und wärst die Mission mit ihm geflogen, dann wäre er jetzt vielleicht nicht tot. Ich meine, das ist natürlich unfair, das so zu sagen, weil das kann einfach, das weißt du nicht, ja. Aber grundsätzlich, und ich meine, es ist eigentlich auch die richtige Entscheidung von Starbuck gewesen zu sagen, also was sie ja auch sagt, ich habe jemand anderen eingeteilt für die Mission, weil ich einfach gar nicht körperlich in der Lage gewesen wäre, das zu machen. Aber natürlich ist der große der Punkt, der hier natürlich gemacht wurde und der ja auch stimmt, ist, dass das nur so weit gekommen ist, weil sie halt gesoffen hat.
Ja.
Und das macht man halt einfach nicht. Nicht in dieser Position, nicht wenn man weiß, dass man am nächsten Tag Mission fliegen muss. Und wobei, wenn es danach ginge, dürfte keiner von denen irgendwas trinken. Also deswegen, hä? Aber ich finde, das fand ich interessant. Und dass es dann aber wirklich so eskaliert ist zwischen den beiden. Ich fand auch die Reaktion von zum Beispiel Starbuck spannend, weil ich habe dann gedacht, dass die Auseinandersetzung jetzt einfach zwischen den beiden vor all den anderen Soldaten stattfinden wird. Mhm. Und dass sie dann aber sagt, give us the room, also gibt uns quasi hier bitte jetzt kurz ein bisschen Privatsphäre und alle Soldaten verlassen dann den Raum und die beiden haben dieses Gespräch unter vier Augen. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, weil auch das ist eigentlich gute Führungskompetenz, ja. Dass man eben sagt, okay, man macht das eben unter vier Augen unter sich aus, aber dass das dann so eskaliert zwischen den beiden von wegen, ja, du bist ja eigentlich nur ein drogensüchtiger Junkie, der wünschte, er wäre anstelle der Freundin von dem Typen gewesen, der gestorben ist. Ja. Und du bist irgendwie nur eine alkoholsüchtige Schnapsdrossel, die irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt, emotional irgendwie ihr Leben in den Griff zu kriegen und so. Also das war schon krass. Und was ich hier aber auch spannend fand, war, dass Cat Starbuck geschlagen hat, weil ich hätte es andersrum erwartet. Hm. Ich hätte eher gedacht, dass Starbuck die Kontenance verliert. Hm. Und dann kommt ja eben Lee rein und sagt, was ist denn hier los? Und beide natürlich dann nichts, es war nur eine taktische Besprechung. Also dieses typische, sehr, sehr typische, es war auch wieder sehr Klischee alles. Aber tatsächlich sind hier ein paar Dinge in dieser Szene passiert, die ich umgekehrt erwartet hätte. Und auch hier wurde uns wieder gezeigt, dass Starbuck eine gewisse Reife erreicht hat einfach, weil vor dem Jahr hätte sie da, glaube ich, noch problemlos zugeschlagen.
Ja.
Und dass sie da einfach, aber was natürlich fies ist, Starbuck ist halt so eine von diesen, also von diesem Typen, die legt halt, also die kann halt einfach provozieren, ohne dass sie handgreiflich werden muss. Und das ist so ätzend, wenn du so jemand hast, da kannst du nämlich nicht gewinnen in einem Streit, weißt du? Sondern da steht halt einer vor dir mit der absoluten Arroganz und sagt irgendwie einen Kommentar und treibt dich irgendwie in den Wahnsinn, auf 180 und treibt sie ja auch dazu, dass sie ja dann schlägt auch. Das heißt, sie drückt absolut die richtigen Knöpfe. Und das ist schon fies. Ich hasse so Leute. Das ist so einmal so richtig den Daumen in die Wunde und schön.
Ja, das hat natürlich so ein Geschmäckle. Also, aber das kann die Serie eben wirklich gut auf Figuren brechen. Das haben sie auch so ein bisschen tatsächlich als Mission Statement zumindest anteilig. Helden sind nur so lange Helden oder Heldinnen, bis wir sie eben einmal gebrochen haben. Mhm. Und das kann eben Battlestar super gut, finde ich auch. Und ich finde am Anfang hat es auch so ein Geschmäckle, weil ich noch so mit der Haltung da reingehe, ja, da gibt es auch ein hierarchisches Gefälle und die hacken ja immer sehr viel darauf rum, auf dieser militärischen Hackordnung. So von wegen, du kannst dich über diese und jene Person ärgern, aber am Ende ist ja immer noch dein Führungsoffizier und du hast zu gehorchen. Und ich fand es auch interessant, jetzt zu beobachten, dass einfach dieser Aspekt gar keine Rolle spielt zu den unteren Rängen. Nicht unteren Rängen, aber sagen wir mal so unter den wahrscheinlich Marines und Piloten, die dann einfach sagen, weißt du, klar, es ist immer noch hier Captain Kara, aber letztendlich, wenn die Scheiße baut, ist sie genauso ein armes Würstchen oder liegt einfach falsch wie ich oder wie jeder andere.
Glaubst du, weil jetzt das Ganze ist ja dann, also nachdem ja jetzt Cat Scar erschossen, also oder abgeschossen hat und da jetzt einfach die Superpilotin als Superpilotin gefeiert wird, wie glaubst du denn, also dann wird uns ja am Ende das so ein bisschen so als Happy End verkauft.
Mhm.
Aber natürlich, finde ich, ist das Konfliktpotenzial zwischen beiden überhaupt nicht behoben.
Mhm.
Also eigentlich ist das keine zufriedenstellende Lösung. Es gab überhaupt keine Lösung. Es gibt ein temporäres Aufatmen zwischendrin.
Es ist behoben.
Weil sie eben Also ich weiß nicht, ich glaube, es geht problematisch weiter.
So. Und ich würde sagen, es ist behoben, wenn wir das so betrachten, dass Kara es zugelassen hat, dass Cat Scar ausschaltet und Cat davon nie was mitkriegt. Dann ist es behoben.
Okay, gut.
Ja, ja. So, wir gehen da beide raus mit einem guten Gefühl. Ja.
Ja, aber am Ende zum Beispiel auch, also man sollte meinen, nachdem ja dann Starbuck eben mit der Sektflasche da ankommt oder Champagnerflasche und ihr ja dann den Humpen voll laufen lässt und sie damit ja quasi Anerkennung zollt. Und man könnte ja meinen, dass sie sich ihr gegenüber quasi demütigt. Aber das macht sie nicht, weil die Tatsache, dass sie dann den Krug hebt, also ihr Glas hebt und dann eben alle Namen runterzitiert. Das ist wieder genau das, was ich meine mit, die weiß genau, wie sie provozieren kann und den Daumen in die Wunde legt. Ja, ja. Weil noch nicht mal diese kleine Genugtuung, dass Cat besser ist als ihr Chef und dass sie quasi hier, also noch nicht mal, also sie hat einfach nicht den moralischen Highground, sondern den hat immer Starbuck.
Natürlich.
Und ja, also.
Ja, natürlich, weil sie die Vorgesetzte auch ist und man geht genau immer nur so weit.
Ja.
Das ist, mein Chef kam irgendwann mal zu mir, mein damaliger Chef auf irgendeiner Firmenfeier und damals habe ich noch geraucht, rauchte gemütlich mit eine Zigarette mit mir und ich dachte, okay, ich fühle mich gerade so mit ihm auf einer Ebene, man unterhält sich eher wie Kollegen als Angestellter und Vorgesetzter, aber ich glaube, der wichtige Aspekt für ihn war, er hat sich bei mir eine Zigarette geschnurrt und nicht umgekehrt. Okay. Und ich glaube, das ist am Ende immer ganz, ganz wichtig. Wir haben uns jetzt hier gut verstanden und ich habe ein Gespräch mit dir geführt als 3 bis 5 Minuten lang, als wärst du mein bester Kumpel. Aber ich habe die Zigarette von dir und ich würde dir niemals eine Zigarette abgeben. So.
Okay, ja.
Das ist so mein Gedanke dazu. Sorry.
Also von dem, schön in die Schranken weisen, genau.
Genau, genau. Du hast die Schlacht gewonnen, aber den Krieg noch lange nicht.
Ja, ja, genau. Okay. Gut.
Na gut, wir können gespannt sein, ob sich diese Beziehung zwischen beiden noch weiter entwickelt, verschlechtert, verbessert, wie auch immer, oder ob sie überhaupt komplett unter den Tisch fallen gelassen wird von den Autoren. Ich verrate gar nichts. So. nächste Woche dann Das Opfer, Sacrifice, Episode 16. Und dann kannst du mir wieder sprechen oder sagen, okay, ja, jetzt weiß ich, was Patrick mit saure Gurkenzeit meint.
Ja gut, also dann hören wir uns nächste Woche.
Bis genau, denn. Ich danke euch. Danke dir. Bye, bye.
Tschüss.
Ciao.
I'm gonna put him right in front of you. Do not miss me, you frackin' stim junkie.